Willkommen zu einer neuen Folge und der letzten Folge der AMZ Hackers Bestseller Show. Was geht ab, Chris?
Stabiler Clickbait, würde ich sagen, oder? Die letzte Folge Bestseller Show.
Ja, ich habe schon gedacht, die erste Folge hat mit dir angefangen und endet
Stimmt.
sozusagen auch mit dir.
Oh mein Gott!
Du warst die allererste Folge damals. Ja,
und jetzt Dennis bin zusammen. Ich die allerletzte Folge.
Ja. Ja, Chris, was ist los? Warum? Also endet der Podcast wirklich? Was ist passiert? Was machen wir?
Nein, also wir gehen gleich mal ganz am Anfang von unserer Reise und wollen ein bisschen berichten, was jetzt passiert. Im Endeffekt, es ist die letzte Folge Bestseller Show, aber es kommt auch direkt in ein paar Tagen die erste Folge unseres neuen Podcasts. Sag den Namen noch nicht, das machen wir am Ende der Folge, weil das dann auch die erste Folge sein wird. Für die, die bei AMZ Hackers in der Community sind, die haben schon mitbekommen, dass wir gerade mal ultra viel umgestellt haben, weil es gerade einfach mal intern, nennen wir es, so ein bisschen so eine kleine Revolution gebraucht hat. Es musste mal alles verändert werden, weil es jetzt 5 Jahre lang hat sich etwas entwickelt und ich habe das Gefühl, auch bei einem Unternehmen, vielleicht nicht immer, aber braucht es so alle, gut, der menschliche Körper verändert sich, glaube ich, alle 7 Jahre oder so die Lebensphasen. Aber es hat mal wirklich frischen Wind gebraucht. Und nicht nur kleine Änderungen, sondern mal eine richtig große Änderung. Und deswegen wird sich auch beim Podcast ein bisschen was ändern. Also die Themen werden sich ein klein wenig ändern, wobei sie wahrscheinlich ähnlich bleiben werden, wie sie bisher auch immer waren. Der Name wird sich ändern, so ein bisschen das Setup. Genau.
Die Struktur ein bisschen, ja.
Die Struktur ein bisschen. Unsere Idee war es, dass wir jetzt so die letzte Folge der Bestseller-Show auch mal nutzen, um so ein bisschen Püree massieren zu lassen, die letzten 5 Jahre, was so alles passiert ist. Und ja, mal auf ein paar Jahre zurückzublicken, was wir so alles gemacht haben, was alles passiert ist, vielleicht auch wie alles entstanden ist, also weil es hat sich ja viel verändert mit der Zeit. Und dann auch mal so ein bisschen jetzt so die neue Ära einzuläuten, was wir vorhaben. Wir haben natürlich jetzt in den letzten Folgen, also Marc und ich waren ja auf Mallorca zusammen für nicht ganz eine Woche und haben da sehr viel über die Zukunft der Brand und der Community philosophiert und die letzten 7 Folgen waren ja ein bisschen kürzer, aber da sind wir ja schon ein bisschen auf dieses Level-Prinzip eingegangen und das wird sich auch auf den Podcast auswirken. Deswegen, lass uns mal eine Zeitreise machen und mal ein bisschen überlegen, was alles passiert ist.
Ja.
Marc.
Ja, dann müssen wir ins Jahr fast Ende 2018 reisen, glaube ich, weil das war das Jahr, wo AMZ Hackers geboren wurde. Ja, nicht ganz. Wir waren 2019, Anfang waren wir in Thailand.
Ah, okay.
Aber 2018 wurde sozusagen AMZ Hackers geboren, also der Name ist entstanden über den YouTube-Kanal, den ich damals hatte. Und es gab eine kleine Gruppe, die hieß 1% Club. Das war eine Gruppe von Sellern, die sich ausgetauscht haben in der Facebook-Gruppe, die über meinen YouTube-Kanal da reingekommen sind. Und ja, am Ende der Dennis, mit dem ja die Bestseller-Show angefangen hatten hier, mit dem Chris und ich die erste Folge gemacht haben.
War das mit Dennis?
Was meinst du?
Die erste Folge haben du und Dennis gemacht, ich weiß das gar nicht.
Wir haben den Podcast ja zusammen gestartet, genau, Dennis und ich. Und du warst der erste Gast sozusagen.
Wir sind bei Folge 100, ich glaube, das ist Folge 198. Mhm. Irgendwas in mir denkt sich, Junge, hätten wir nicht einfach noch eine Folge mehr machen können, damit es mit 199 endet, aber
ja.
So ist es.
Ja, gut, kann man nichts machen. Aber im Endeffekt, hat es so damals angefangen, also dieses Konzept des Podcasts mit Dennis und das ist fast ähnlich, glaube ich, wie AMZ Hackers gestartet, der Podcast. Und ja, dann hat Dennis auch eine Vocation organisiert. Und
ist der Podcast nicht am Anfang die FBA Game Show oder so?
Es war schon immer die Bestseller Show. Es war nur ein Game Show Format. Also wir haben ein Game Show Format gespielt mit dir zum Beispiel auch.
Ja. Ihr habt mich, glaube ich, gefragt, welche Waffen ich bei einer Zombie-Apokalypse mitnehme.
Genau, es waren lustige Fragen, es waren so ein paar Spiele, wir haben dir Amazon-Rezensionen vorgelesen, du musstest die Produkte erraten, solche Sachen. Und da haben wir viele Folgen gemacht, auch mit super vielen Persönlichkeiten so im FBA-Space, aber irgendwann gingen es die Spiele aus und ja, als wir dann das Ding zusammengenommen haben, haben wir einfach nochmal einen Podcast draus gemacht, so hat sich eigentlich der Podcast entwickelt. Am Endeffekt hat Dennis diese Thailand-Vocation, glaube ich, mit organisiert und ja, da ich logischerweise Dennis kannte, und du jemanden kanntest, der eigentlich mit wollte und du dann eingesprungen bist, haben wir uns dann 2019, ich glaube im Februar war das, in Thailand alle zusammen kennengelernt. Und da habe ich eigentlich noch AMZ Hackers einfach so nebenher gemacht, neben meinem FBA-Business, so als kleine Gruppe. Und irgendwie kamen wir da alle in Thailand cool zusammen, haben über Team gesprochen, haben gemerkt, ah, jeder hat irgendwie andere Perspektiven und Skills und Value, den er mit einbringen könnte. Wir beiden haben auch Philipp kennengelernt, der Dritte im Bunde. Und irgendwie kam es zusammen, dass wir dann gesagt haben, hey, lass mal was zusammen starten, weil wir waren so Shiny Object
Aber
Hunter und
jetzt
jeder.
lass mal ein bisschen langsamer machen, weil ich
Okay.
finde, es gibt noch ein paar Storys, also die haben wir vielleicht schon ein, zweimal erzählt, aber die finde ich immer noch sehr lustig. Meine erste Wahrnehmung von dir war, also ich wusste, dass du einen YouTube-Channel hast, aber ich habe mich nicht wirklich für FBA interessiert. Dementsprechend, ich habe den zwar mal gesehen, also ich habe deinen Namen schon mal gehört und wusste durch die Videos halt, wie du aussiehst, aber mehr nicht. So, und du warst ja relativ schnell sehr krank, oder also hattest halt Grippe und warst wirklich bettlägerig im Zimmer. Und ich dachte schon so, okay, krass, einer, der YouTube macht, aber total zurückhaltend ist. Also gar nicht so outgoing im Sinne von, ich mache Social Media und möchte auch dann sehr interaktiv mit Leuten sein. Also okay, der macht scheinbar wohl gern Videos, aber ist eher ein ruhigerer Zeitgenosse. Also bist du ja auch. So, dann, wir waren unten am Pool, kamst du plötzlich irgendwann oben raus, so irgendwie auf dem Balkon oder so, oder eine Ebene höher, und ich dachte schon, Junge, was für eine Maschine, Alter. Und hattest du nicht auch noch einen gebrochenen Arm? Nee, das war das Jahr davor,
Das
ne?
war das Jahr davor.
Aber auf jeden Fall hattest du, glaube ich, trotzdem einmal ein Workout gemacht, obwohl du Grippe hattest. Hast du da irgendwie Burpees gemacht oder so ein Scheiß?
Konnte nicht anders.
Und im Endeffekt war ja unsere erste Connection, dass ich dir einfach jeden Tag Partei ins Zimmer gebracht
Und
habe.
Hustenbonbons.
Und Hustenbonbons. Und weil die im 7-Eleven in Thailand so günstig waren, habe ich einfach alle gekauft, weil ich nicht wusste, welche Sorte
Du
du
hast die mal wie
magst.
so einen Tigerkäfig reingeworfen, dass du die Tür so einen ganz kleinen Spalt aufgemacht, dass du ja nicht krank wirst. Hast du das Partei so mit den Hustenbonbons so als Tüte reingeworfen, wie so eine
Also
Fütterung.
das Partei habe ich nicht geworfen.
Aber du hast es auf jeden Fall, also es war schon so
Ich bin nicht reingekommen.
Tigerfütterungsmäßig auf jeden Fall.
Ja.
Das hat sich auf jeden Fall angefühlt, ja. Aber ich war dir sehr
Ja, für
dankbar,
mich.
dass mir überhaupt jemand Essen mitgebracht hat. Also ich lag ja 4 Wochen oder 3 Wochen nur im Bett. Also das war ja wirklich Influencer hatte ich. Also ich war zwar kein Influencer, aber ich hatte Influencer. Und dementsprechend, ja,
Oh,
war ich froh,
wow.
dass mir überhaupt jemand Essen gebracht hat. Und ja, am Ende
Also,
hatte
wenn
ich
ihr
auch ein
irgendwann mal
bisschen
einen
Glück gemacht.
Geschäftspartner braucht, bringt ihm Partei, wenn er krank ist. Das ist
Ja, ich weiß aber
die
gar nicht, ob du
beste.
mich anders wahrgenommen hättest, wenn ich nicht krank gewesen wäre, weil ich bin ja trotzdem nicht so outgoing. Und damals sowieso noch weniger, glaube ich. Aber
Ja.
ich wäre wenigstens vielleicht nicht den ganzen Tag im Zimmer gewesen und im Bett. Das war
Also man
wahrscheinlich
hätte
das, wo
sich
du
vielleicht mal
dachtest.
unterhalten können. Wir haben ja nie
Ja.
wirklich ein Gespräch geführt, bis wir die erste YouTube-Folge gemacht haben über die, ich glaube, Facebook Messenger-Strategie,
Stimmt, da war ich
wo
wieder
wir in
fit dann.
diesem kleinen Whirlpool waren, wo mir so langsam aber sicher das Wasser die Boxershorts hochgelaufen ist und die Badehose komplett nass war.
Ja.
Genau, das war so das Erste. Okay. Ich glaube ja tatsächlich, unser erster Aufhänger zusammen, ich habe ja damals. Hatte ich, also ich habe Facebook-Ads gemacht und dann kam so ein bisschen dieses Messenger-Marketing mit Chatbots. Das war ja so mein erstes Projekt, würde ich sagen, wo auch Geld wirklich bei rumgekommen ist, nicht so wie meine Poker-Coaching-Karriere. Irgendwann müssen wir mal eine Poker-Folge machen.
Ja.
Und ich weiß noch, dass du auf jeden Fall, ich glaube, das war ein YouTube-Video, sehr erfolgreich mit deiner Messenger-Bot-Strategie warst. Und die kam, glaube ich, sehr gut an, auch im
Ich glaube, immer noch
1%
eins der
Club.
meistgeklicktesten Videos tatsächlich. Ja.
Und ich habe das gesehen und dachte mir, Junge, der macht alles falsch, was geht. Und dachte mir halt einfach so,
Junge,
krass.
war richtig erfolgreich. Was meinst du
Ja,
damit?
genau. Aber ich dachte mir, wie kann man mit so einer, also ich meine das gar nicht angreifen, sondern mit so einer 10% Umsetzung 150% Ergebnisse liefern. Und ich dachte mir, wenn ich ihm jetzt noch zeige, wie das mit den Ads und dem Bot noch besser und automatisierter geht, dann ist das ja das Krasseste, was die
Okay, du
Amazon-Welt je
meinst
gesehen
wahrscheinlich, weil
hat.
ich da so einen JSON-Code eingefügt habe und so.
Ich weiß es nicht mehr, aber da waren Sachen, wo ich dachte, krass, ich könnte dir so heftig helfen, diese Strategie so brutal zu automatisieren. Und irgendwann, das war ja sogar, mein Produkt ist ja sogar ein bisschen zu Amazon-Rezension und Sales über Messenger-Bots. Das war ja sogar
Ich
mein
glaube, du
erstes
kamst so ein bisschen aus
Coaching-Produkt.
der Richtung, wie kann ich mir fast eine Liste aufbauen? Ich habe das bloß als Launch-Tool gesehen, sozusagen. Also für mich waren
Ja.
das ja bloß Sales generieren und Bewertungen generieren. Und das ist einfach so eine Einmal-Aktion, glaube ich. Und ich glaube, du hast dann so eher mit eingebracht, auch dann in die Gruppe, wie kann ich mir damit irgendein Asset aufbauen für zukünftige Launches und solche Sachen.
Ja, genau. Und halt auch den Funnel oder diesen Bot ein bisschen noch automatisierter, so genau, okay, du hast bestellt, schick mir bitte jetzt deine PayPal-Adresse und Bestellnummer. Irgendwie dann 7 Tage später ist das Produkt angekommen, konntest du es testen. Also ganz viele Wenn-Dann-Verzweigungen, dass da halt wirklich ein Gespräch entstand. Und wenn dir das Produkt gefällt, wie würdest du es bewerten? 1 bis 5. Bei 5, bitte eine Amazon-Bewertung. Und alles andere, okay, das danke, wie können wir denn das Produkt verbessern?
Also da ich glaube, das war da mit drin. Ich muss mir das nochmal angucken. Aber ich glaube, du hast da so die Langzeitvision dahinter gesehen, also an der Liste.
Ja, genau.
Ja.
Genau, und dann war ja, glaube ich, irgendwie, keine Ahnung, wir sind irgendwie ins Gespräch gekommen, ob ich nicht beim 1% Club mal ein bisschen unterstützen würde mit so Marketing, Facebook-Ads. Weil ich glaube, das war in dem Moment einfach so der heiße Shit.
Ja.
Genau, und dann hatten wir ja gesagt, das ist auch schon wieder so eine geile Story, dass wir uns in München treffen. Ja, ich glaube, das war das Nächste, was passiert ist. Du hast gesagt,
parallel habe ich ja mit Philipp geschrieben. Wir haben gesagt, hey, ja, irgendwie 1% Club ist voll geil für fortgeschrittene Seller, weil es waren ja nur aktive Seller, die da drin waren.
Ja.
Und dann haben wir gesagt, so hey, eigentlich wäre es auch nice, weil irgendwie so die ganzen Anfänger-Coachings gerade sind super teuer und super komisch und irgendwie ja nicht so richtig ideal. Wäre voll cool, auch so eine kleine Truppe an Anfängern zu betreuen. Und dann hat das irgendwie so nebenher angefangen. Genau, das heißt, ich bin mit euch so ein bisschen parallel eigentlich in Projekten, weil ich ja 1000 Projekte gleichzeitig anfange immer.
Du bist zweigleisig gefahren.
Genau. Ja, aber zu verschiedenen Sachen. Ja,
theoretisch wahrscheinlich fünfgleisig.
Ja, ja. Und dann, ich weiß gar nicht, wann dann der Moment kam, wo wir gesagt haben, eigentlich wäre es voll smart, das zu dritt einfach zu machen. Vielleicht habe ich das sogar gesagt, weil ich dachte, vielleicht wird es mir sonst doch zu viel. Ich weiß es nicht mehr.
Ja. Also auf jeden Fall weiß ich noch die witzige Story, dass ich dich in München besucht habe.
Mm. Ich dachte, du meinst die Gründung sozusagen, deswegen dachte ich schon, wir müssen noch Philipp.
Nein. Ah, okay. Als ich dich zum ersten Mal besucht habe, die Story ist ja auch so geil. Mhm. Ich bin mit dem IC nach München gefahren, hat irgendwie gesagt, okay Marc, ich komme dich besuchen, lass mal so einen Workshop machen und einfach mal gucken, keine Ahnung, was geht, ein bisschen abhängen, München. So, und dann war ich im IC und saß in so einem, ich saß quasi in einem Junggesellenabschied, also es waren 7 Leute. 2 Viererplätze und ich war der 8. Und dachte mir schon, Junge, es ist, keine Ahnung, 5 Uhr morgens, weil ich wollte mittags in München sein und ich bin noch überhaupt nicht bereit für sowas. Und es passt mir auch heute überhaupt nicht. An sich hätte ich das ja wahrscheinlich lustig gefunden. So, und hab dann irgendwie versucht zu pennen, hatte Kopfhörer auf. Die waren auch, also die waren respektvoll, ne? Die haben natürlich was getrunken, die haben auch Klopfer und alles dabei gehabt. Aber die haben schon irgendwie auch Rücksicht genommen. Also die waren jetzt nicht asozial laut oder so, keine Ahnung. Aber irgendwann meinen die dann so, als ich wach geworden bin und am Handy war, waren die einfach so, ey, du musst uns jetzt hier aushalten, willst du ein Bierchen von uns haben, damit vielleicht auch für dich die Fahrt ein bisschen angenehmer wird? Und ich habe erstmal gesagt, nee, lass mal. Und irgendwie eine Stunde später waren die am Machen und ich sag so, Jungs, ich halte es nicht auf, gib mal eins rüber. So, und hatte dann irgendwie, ich glaube, ich habe irgendwie eine so eine 0,5er Bierdose getrunken und 2 Klopfer oder so. Auf einer 7-Stunden Zugfahrt. So, also eigentlich irgendwas,
aber
was dann
auch
in...
Aber es war morgens.
Es war morgens. So, und ich weiß noch, es war aber leider relativ spät am Ende und ich bin in München angekommen und dachte mir, fuck. Irgendwie habe ich nicht viel gegessen. Also ich merke das absolut. So, und dann dachte ich mir, Junge, jetzt komme ich gleich einfach bei Marc an.
Bei der Rezeptionsdame.
Und schon seine Rezeptionsdame denkt sich, Junge, was ist denn mit dem halt, Alter? Ich dachte wirklich so, du hast ein geiles Büro, da empfängt mich jemand und bringt mich dann zu dir rein. Klopft noch so, Herr Staller, der Herr Hömmerich ist da, darf er reinkommen?
Möchten Sie noch ein Espresso, wenn Sie warten?
Ja, möchten Sie ein Espresso, wenn Sie warten? Und dann hast du mir die Adresse gegeben und ich bin da so hinspaziert, aber Gott sei Dank war es auch schon so, das war irgendwie 30 Minuten zu Fuß und ich dachte mir, den Spaziergang mache ich, der tut mir jetzt gut. Und dann komme ich so an, denke mir so, hä, wo ist das denn? Und dann schreibst du mir noch so, ja, du musst so in den Innenhof gehen und dann linke Seite. Und dann gehe ich so diesen Hofeingang rein und dann hängt da so ein DIN A4-Zettel ausgedruckt mit Tesafilm, Rapperhead UG, oder war das GmbH?
GmbH,
damals schon? Ja, Rapperhead GmbH mit so einem DIN A4-Zettel. Ich denke mir so, hä, wo ist hier ein Punks-Dame? Und dann war da direkt, also da war die Haustür im Innenhof, dann dieser DIN A4-Zettel und rechts daneben ein großes Fenster, wo du gesessen hast und so rausgegrinst hast, so, hallo. Das war so geil. Ja. Oh, und da war ich froh, dass du keine Vorzimmerdame hast.
Ja, also ich habe das Büro geliebt, das ist richtig geil, aber es ist natürlich, wenn man so Dinge macht, es ist so typisch Startup-mäßig, finde ich, wenn man so am Anfang, du hast keinen Bock, irgendwie ein großes Schild zu bestellen und so, du klebst einfach so einen Zettel hin und das bleibt dann da für immer. Also, ich habe den nie geändert. Deswegen, das fand ich schon sehr lustig.
Und dein Büro war ja auch im Hinterzimmer von der Versicherung.
Ja. Ja, wir
und
haben,
dann kam ab und zu mal der Versicherungstyp dadurch.
Genau, es war praktisch ein großes Büro. 80% der Fläche war praktisch meine und der Dude, der das vermietet hat, der hat halt gemeint, hey, ich habe ein Versicherungsbüro, ich bin da sowieso nie. Ja, ich habe da mal meine Ecke irgendwie. Und
Ja.
das war. Ich würde da gerne wieder rein, tatsächlich. Wenn ich irgendwann wieder nach München gehe, ziehe, dann hätte ich Bock wieder aufs
Alter, das
Büro.
wäre ja so cool, wenn du da
Ja.
dir einfach wieder. Also, es wäre schon geil. Ich meine, du hattest einen kompletten Raum für dich und konntest da dich
Ich hatte sogar
ausleben.
ein komplettes Lager drin. Also, es war schon nice eigentlich. Also, es war schon ein bisschen in die Jahre gekommen, das Ding. Also, die Rezeptionsdame würde ich da jetzt nicht reinschicken, aber mal gucken.
Die sitzt dann irgendwann da, wo der Versicherungstyp sitzt, wenn der
Stimmt,
da
da hätte es
rausgeht.
perfekt gepasst. Ja.
Ja, du hättest eigentlich mich perfekt verarschen können und dem Versicherungstypen fragen können, ey, kannst du mir eingefallen, kannst du mal so tun, als wärst du mein
Ja,
Sekretär.
und überall hängen so Versicherungsschilder und Plakate rum.
Und der
Ja.
Marc Staller hat mich reingelegt und ich muss jetzt eine Versicherung abschließen. So, die letzte Story, die ich noch weiß aus München, keine Ahnung, weil das fanden wir damals so lustig, wir waren irgendwie im Biergarten, abends was essen, sind rausgegangen, die haben gesagt, führt die, also führt dich. Und ich habe dich gefragt, hat der Kellner gerade zu mir, fick dich gesagt?
Ja, stimmt, das war der Tag. Da haben wir, glaube ich, über so die. Ich glaube, da haben wir angefangen, so, hey, lass mal 1% Club, dass du da mit Marketing mit reinbringst. Und
Ja,
dann haben wir so ein bisschen
ja.
überlegt, okay, wie können wir das gestalten? Und ich glaube, wir haben auch schon angefangen, unsere Mastermind zu planen, kann es sein? Oder war das ein zweites Mal, dass du in
Das
München
war ein
warst?
zweites.
Ja, okay.
Weil
Als
beim zweiten
Chris
Mal waren wir im
mich
Bappers essen.
gezwungen hat, ein Hemd anzuziehen, was ich davor wahrscheinlich Ewigkeiten nicht mehr hatte und seither wahrscheinlich auch nie wieder, außer auf einer Hochzeit.
Ja,
Ja.
ich glaube tatsächlich, der Grund dafür, dass ich wollte, dass du ein Hemd anziehst, beziehungsweise dass ich ein Hemd anhatte, das ist ja echt. Warte mal, 2018, ja, schon 7 Jahre her oder 19, 6 Jahre. Und da war ich halt echt noch ein ganzes Stück jünger und auch unerfahrener. Und ich hatte damals so ein bisschen, als ich so mit Chats und Ads angefangen habe und so die ersten Verkaufsgespräche gemacht habe, es ist halt normal, dass wenn du jünger bist, ein bisschen Skepsis dir gegenüber ist, weil du kannst ja noch gar nicht so viel Erfahrung haben.
Ja.
So, und es hatte tatsächlich bei vielen geholfen, dass ich einfach, wenn die gefragt haben, was hast du denn bisher so gemacht? Dass ich gesagt habe, ich habe ein duales Studium gemacht, Wirtschaftsinformatik, ich habe einen Bachelor, ich habe bei einem DAX 10 Unternehmen gearbeitet, ein paar Jahre. Also einfach so ein bisschen, ich habe zwar noch nicht so viel Erfahrung als Selbstständiger, aber ich habe einen Bachelorabschluss, ich habe gearbeitet, ich bin jetzt kein kompletter Vollhorst. Weil für manche bedeutet ein Bachelor schon, okay, dem kann ich 10% mehr vertrauen, als wenn er es nicht hätte. Okay, ich fange nochmal kurz die Story neu an, weil ich habe aus Versehen mein Mikrofonkabel mit dem Fuß rausgezogen. Im Endeffekt, ich wollte ein Hemd anziehen, weil war jünger und wollte irgendwie ein bisschen einfach, ja, im Endeffekt wirklich seriöser wirken. Okay, trägt ein Hemd oder zumindest mal ein Polohemd, hat einen Bachelorabschluss. Also ich wollte einfach ein bisschen Vertrauen erzeugen, weil ich noch jünger war. Ja, und du hast halt.
Ich muss mal das Bild raussuchen. Man sieht doch auf dem Bild, wie unwohl ich mich fühle, dieses Hemd anzuhaben, was so komplett auch viel zu klein geworden ist dann mittlerweile. Das spannt so
Das Hemd ist
richtig.
nicht, du bist zu groß geworden.
Ja,
Zu
klar,
breit.
logisch, ja. Ja,
Ja,
war
auf jeden
lustig.
Fall, das war ziemlich lustig, dass Marc da dieses Hemd getragen hat.
Ich habe
Und
es bei der
für mich war es
Mastermind
einfach
aber
so
dann nicht
ein.
angezogen. Das war nur für die Webseite.
Das war
Ja,
nur für die
fürs
Webseite. Alter,
Marketing. Ja.
die Seite muss ich nochmal raussuchen. Okay. Genau, dann ging es los mit MC Eckers. Wir haben entschieden, wir machen das zu dritt, weil warum, naja, die Sachen einzeln machen, wenn man es auch zusammen machen kann. Genau, und dann kam, glaube ich, also ich hatte den Vorschlag gemacht, das habe ich mir in Amerika irgendwo abgeguckt, ich weiß, wo, ich sag's aber nicht, zu unterscheiden in Gold und Platin. Das war so die erste Idee. In Amerika hießen diese Gruppen, also es war auch so ein Marketing-Community, hießen auch Gold und Platin. Und ich fand es einfach super cool, weil ich war am Anfang in diesem Platin drin und da waren halt Themen, wie du im Monat 1 Million Euro auf Facebook ausgibst. Bei Ads. Und ich dachte mir, voll geil. Könnt ihr mir erstmal zeigen, wie ich mit 1000 anfange? Also, es war einfach zu heftig und mir hat es damals ultra geholfen, in eine Gruppe gehen zu können, wo so ein paar Schritte vorher ich abgeholt werde. Genau, und so ist dann eigentlich MC Eckers Gold und Platin entstanden aus dem 1% Club. Und ja, was waren so die nächsten Meilensteine? Wie ist dann losgegangen? Muss ich selber mal gerade überlegen.
Ja, im Endeffekt, Gold ist ja praktisch das Neue gewesen eigentlich, was wir hinzugefügt hatten, weil
Ja, stimmt, Platin
Platin wurde
gab's
ja, also
quasi.
aus 1% wurde Platin, weil das waren die Erfahrenen sozusagen. Das heißt, Platin hat sich jetzt grundlegend verändert. Wir haben ja angefangen mit einer Facebook-Gruppe und irgendwann haben wir dann gesagt, hey, vielleicht wäre es auch cool, mal miteinander zu reden. Facebook war zwar super aktiv, aber irgendwann haben wir dann, glaube ich, Live-Calls eingeführt. Das gab es ja am Anfang noch gar nicht, als ich die Gruppe angefangen hatte. Und dann ist irgendwie einfach so, ja, immer mehr so dieser Tribe entstanden und alle haben sich kennengelernt. Und irgendwann haben wir dann auch gesagt, lass mal ein Meetup machen, weil wir auch in den Live-Calls und dann wirklich mal gesehen haben, wer da so drin ist und dachten, hey, voll coole Leute, lass mal die live auch treffen. Und dann sind wir, glaube ich, in Frankfurt war das erste Meetup, das war recht klein. Ich glaube, irgendwie 20 Leute vielleicht waren da, ich weiß es gar nicht, vielleicht auch 30. Ja,
ich glaube ein paar mehr, ich glaube, das waren sogar 30, 40.
Ja, okay. Ja, auf jeden Fall, das war das erste. Ich glaube, das war auch noch.
Oder war Münster das erste?
Nee, ich glaube, Frankfurt war das erste. Das war 2019, glaube ich, noch dann. Ich glaube, Mitte 2019. Und ja, irgendwie ist es dann halt immer weitergewachsen, bis wir dann gesagt haben, lass Diamant dazu nehmen, lass Rubin dazu nehmen. Wir haben immer mehr Events gemacht. Was hat sich sonst so entwickelt? Also im Endeffekt sind wir halt immer weitergewachsen, größer geworden. Es kamen neue Teammitglieder hinzu, es kamen neue Formate dazu, es kamen die Expertencalls dazu. Wir haben hier und da mal die Kommunikationsplattform gewechselt, als Facebook uncooler wurde. Haben auch nochmal den Test zurückversucht und dann wieder zurück. Und ja, das waren viele Experimente, die da halt über die Jahre stattgefunden haben. Ja, aber grundlegend so sind halt sehr viele Leute, für die ich auch super dankbar bin, als Freunde und Kontakte entstanden, die auch teilweise seit Anfang an dabei sind. Also wir haben echt Leute, die sind seit, ich glaube, dem allerersten Tag, an dem ich das geöffnet habe mit 1%, sind die noch drin.
Und das ist schon krass. Wir haben noch 1%-Mitglieder.
Ja, ja. Die sind echt immer mit dabei geblieben. Und ja, über die Zeit natürlich, viele haben auch Amazon Exit gemacht, haben dann was anderes angefangen, Immobilien oder so oder andere Projekte, sind teilweise noch dabei, weil sie einfach die Leute noch cool finden, aber machen vielleicht was anderes. Andere sind gegangen, weil sie halt mit FBA nichts mehr am Hut haben. Es war eine lange Reise auf jeden Fall. Also es ist sehr viel passiert über die 5 Jahre. Irgendwann ist ja auch Hacking Live entstanden. Ja. Kannst du vielleicht erzählen, wie du da drauf gekommen bist?
Boah, eigentlich ist das sogar auch eine witzige Story. Also erstmal muss ich mal ganz kurz meine Gedanken sortieren. Für uns ist ja auch MC Hackers als Nebenprojekt gestartet, wo wir einfach nur Spaß haben wollten. Und ich hatte noch, also du hattest noch deine FBA-Brands und garantiert noch 2, 3 andere Produkte oder
Projekte.
Side-Hustles. Mhm. Bei mir war es die Marketingagentur, Hawkeye Marketing hieß das damals, wo ich auch immer so ein bisschen, also da habe ich erst nur Facebook-Ads gemacht, dann Facebook-Ads für Amazon-Seller, dann Facebook-Ads für Online-Shop, dann habe ich Online-Shops gebaut, dann habe ich E-Mail-Marketing gemacht, dann habe ich Google-Ads dazugenommen, quasi immer mehr so ein bisschen zu einer Full-Service-Agentur geworden. Weil, ja gut, das Thema D2C müssen wir jetzt nicht angehen, aber es gab immer Lücken. Also ich habe Ads gemacht für jemanden, der hat einen Shop und der Shop war scheiße. So, und dann habe ich gefragt, okay, hast du E-Mail-Marketing, weil du musst ja auch Bestandskunden weiter bespielen. Nee, habe ich auch nicht. Gut, mache ich auch noch. Also es war auch noch ein Learning, dass man nicht zur eierlegenden Wollmilchsau werden sollte. Genau, aber dann war es zumindest bei mir so, Hackers hat halt so viel Bock gemacht, dass ich irgendwann, also ich habe schon immer gespürt, dass ich eigentlich nur Hackers machen will. Aber ich habe die Agentur noch so ein bisschen mitgezogen. Aber die ist so langsam, aber sicher vor sich hingestorben, bis dann irgendwann auch der Cashflow negativ wurde. Ja, und dann war der Moment, wo ich gesagt habe, okay, ich breche die Agentur ab, ich pack die Zelte ein und mache nur noch AMC Hackers. Und ich glaube, für dich gab es ja auch den Moment, so ein bisschen in Corona, als Rapperhead so ein bisschen, leider den Bach runtergegangen ist aufgrund der Pandemie. Weil Philipp natürlich
andersrum,
der ein bisschen mehr Glück gehabt, hat einen Exit gemacht, aber ich glaube, eine kurze Zeit lang hatten wir drei dann wirklich nur Hackers.
Ja.
Und dann hieß es auch, okay, lass mal zu dritt All-In gehen. Jeder hat zwar wieder so ein bisschen nebenher was gestartet, vor allem Philipp mit seiner D2C-Brand, die echt durch die Decke geht. Können wir nachher auch nochmal ganz kurz drauf eingehen. Genau, es war sogar tatsächlich, also MC Hacking Live. Ich lasse mich sehr gerne in den USA inspirieren. So, und da gab es auch Events in der Größe von 1000 oder sogar mehr Leuten, wo ich dachte, dieses Event ist ja so geil, ich würde so gern selber was in die Richtung organisieren. Und habe damals, da hat Jochen noch bei uns gearbeitet, mein erster Minijobber-Kumpel, standen wir bei mir am Blackboard und haben aufgeschrieben, okay, 1000 Leute kaufen so ein Ticket und wir brauchen Digistore für Tickets und wir machen Facebook-Ads. Und darüber verkaufen wir Tickets und am Ende haben wir Gewinn und das wird ganz super. Das ist so witzig, wie naiv wir an diesem Blackboard standen.
Klassische Milchmädchenrechnung,
ja. Ja, und jetzt insgesamt 6 Jahre später ist das ein Projekt, was teilweise, also diverse Vollzeitkräfte braucht, eigentlich ein eigenes Unternehmen ist und 365 Tage im Jahr geplant werden muss.
Sechsstellige Investitionssummen.
Also wie ich da damals als kleiner Noob vor diesem Blackboard stand und so, ja, das kriegen wir so irgendwie hin. Aber das Witzige ist, also theoretisch vor 3, 4 Jahren habe ich schon an dieses Event gedacht und jetzt gibt's das. Also der Zeitraum war größer, aber irgendwie, ja, wir haben es häufiger, dass die Sachen, wo ich drüber nachdenke, immer erst so in 3 Jahren realistisch sind. Also.
Ja, aber das ist ja geil. Du bringst die Vision ein und vielleicht ist es für jetzt nicht passend, aber man muss ja sowieso drauf hinarbeiten. Also von heute auf morgen würde so ein Event nie klappen. Also haben wir auch klein angefangen. Erste Hacking Live, wie wir es so genannt haben, war ja eigentlich in Berlin ein, ich sag mal, Meetup Plus. Also es war so ein größeres Meetup mit ein paar Präsentationen. Dann das nächste war dann wirklich schon so eine Art Hacking Live mit 300 Leuten.
Doppelt so groß.
In Stuttgart, ja. Und dann wurde es immer größer. Und also man kann ja nicht von heute auf morgen irgendwie ein 1.000-Leute-Event machen. Oder kann man schon, aber das
kostet.
Kostet und
dann investierst du
hast halt die Erfahrung nicht. Also da machst du so viele Learnings auf einmal, dass du dann vielleicht sagst, okay, das war keine gute Idee. Dementsprechend.
Aber es ist schon geil. Also es macht schon Spaß, einfach jedes Jahr irgendwie Sachen zu verbessern. Natürlich gibt es auch mal Sachen, die dann irgendwie, die man ein Jahr verschlimmbessert, also wo man eine Idee hat und tatsächlich war es vorher besser. Aber trotzdem hat man irgendwie das Gefühl, wenn man viel mit den Gästen und auch mit den Ausstellern in Kontakt ist, kann man es echt jedes Jahr ein bisschen besser machen. Und das macht schon auch echt Spaß, weil man sich auch kreativ ein bisschen ausleben kann. Ist natürlich ein großes Risiko, jedes Jahr dieses Event, aber die Planung macht Spaß. Gut, manchmal ist auch Schweiß und Tränen, besonders für Jan. Ja, aber irgendwie, also ich meine, du musst immer ein Risiko eingehen, wenn du was Geiles auf die Beine stellen willst, ne? Das gehört halt irgendwie dazu.
No risk, no fun.
Okay, also AMC Hackers, wir haben uns kennengelernt in Thailand, dann ging es in München los, dann haben wir erste Meetups gemacht aus Gold und Platin, was eigentlich nur Anfänger und Fortgeschrittene war. Wurde dann noch Diamant und Rubin und Smaragd. Eigentlich, ich meine, wir haben ja jetzt so ein bisschen umgestellt auf ein Level-System, da können wir gleich mal drauf eingehen. Damals war es noch sinnvoll, die Aufteilung. Mhm. Anfänger und Fortgeschrittene. Wir haben nur Anfänger und Fortgeschrittene Namen gegeben und haben halt irgendwie überlegt, okay, wo wollen wir die Grenze ziehen? Und das war damals 20.000 Euro Monatsumsatz. Und ich glaube, dann war es so ein bisschen dadurch, dass die Gruppen größer geworden sind, kamen doch wieder neue Unterschiede. Okay, jemand, der halt 25.000 Euro Monatsumsatz macht, hat andere Probleme wie jemand, der 150.000 Euro Monatsumsatz macht. Aber diese Bereiche zu definieren, sind teilweise so schwer und nicht halt an Umsatz festzumachen. Also es kann sein, dass jemand mit 80.000 Margenprobleme hat und jemand mit 30.000 hat eine super Marge, aber irgendwie andere Probleme.
Ja, also Umsatz es war ist nicht die beste Kennzahl dafür.
Ja, es war nicht und mehr selbst, problemorientiert.
Und selbst wenn man Gewinn nehmen würde, wäre es auch nicht die beste Kennzahl. Es geht ja, also was wir jetzt festgestellt haben und weswegen wir auch diese Level-Systeme 1, 2, 3 eingeführt haben, ist mehr zu überlegen, nicht wie viel Umsatz macht eine Person, also wie groß ist sein Business, sondern wie steht es eigentlich um den Status der Person? Also wo steht die gerade? Was für Skills hat die? Was für ein Mindset hat die? Und wo will sie als nächstes hin? Das ist ja eigentlich die Frage, weil ob die Person dann in Gold, Platin, Diamant, whatever ist, das sagt ja erstmal nichts aus. Aber wenn die Person weiß, ich bin gerade auf dem Stand, ich bin zum Beispiel Vollzeit Amazon-Seller, aber möchte Unternehmer werden, möchte mich rausziehen, möchte Dinge automatisieren, das ist ja ein von hier nach da. Das heißt, du hast auch ein definiertes Ziel. Und ich glaube, das hat den Leuten auch so gefehlt, dass halt jeder war da irgendwie drin in den Gruppen und jeder hat sich irgendwie ausgetauscht. Aber was machen wir eigentlich? Also, was ist denn unser nächster Step? Also, wo wollen wir eigentlich hin? Und natürlich gab es Leute, die vielleicht auch in Rubin dann schon da waren, wo eigentlich die Gruppe davor hin will. Aber die wussten gar nicht so richtig, was mache ich denn jetzt als nächstes? Ist einfach nur mehr Umsatz das nächste Ziel, um in die nächste Gruppe zu kommen? Oder was möchte ich eigentlich mit meinem Business anfangen? Wie möchte ich auch meinen Unternehmeralltag gestalten? Und da sind wir halt sehr tief reingegangen, Chris und ich, auf Mallorca auch zu brainstormen und mal zu reflektieren die letzten Jahre und haben mit super vielen Leuten gesprochen aus der Community. Was wollen die Leute eigentlich? Also welches Why steht eigentlich dahinter? Ich meine, für Anfänger ist das recht klar. Die wollen einfach nur den ersten Cashflow erzeugen. Wir haben das Level 1 genannt. Aber für die Größeren ist das halt sehr differenziert und nochmal ganz anders. Ich weiß nicht, wollen wir auf die Level mal eingehen oder hast du noch davor was?
Können wir gleich machen. Ich habe gerade so einen Gedanken gehabt, also im Endeffekt, es war halt wirklich so, wir haben so viel Feedback eingeholt und jeder hat so ein bisschen da auch seine eigene Meinung. Deswegen hatten wir ja das große Hin und Her mit WhatsApp und Slack. Wir waren bei WhatsApp, das war super interaktiv, aber da ist es halt nicht möglich, irgendwie auf alle Fragen einzugehen. Dann wurde nach Slack gerufen, ja, wir wollen Channel haben, wir wollen, dass das Ganze übersichtlicher und sortierter ist, aber Slack ist einfach absolut nicht so native im Alltag und überhaupt nicht interaktiv. Und dann hieß es von allen, okay, wenn wir nicht auf WhatsApp sind, dann gehen wir. Also es war so ein Hin und Her. Und ich habe eben so ein bisschen gedacht, wir haben häufiger mal Seller gehabt, die haben jahrelang an einem Produkt gedoktort und hier nochmal von grün auf blau und hier nochmal eine PPC-Anzeige und es wurde aber irgendwie nicht besser. Und ich habe auch das Gefühl, da sind wir so ein bisschen reinverfallen. Also wir haben so lange kleine Änderungen gemacht, statt mal einmal zu sagen, okay, wir müssen jetzt mal einmal Zelte abbauen und neu aufbauen.
Ja.
Also das hat es, glaube ich, einfach gebraucht. Also so viele Mikroänderungen, dabei war das, also das Problem war nicht die Kommunikationsplattform, sondern irgendwie grundsätzlich das Why, wie bewege ich mich auf dieser Journey
auch innerhalb von AMC Hackers. Auch der ganze Markt hat sich ja geändert. Also als wir AMC Hackers angefangen haben, waren wir die einzigen im Markt, die überhaupt ein aktives Seller Mastermind angeboten haben. Sowas gab es ja davor nicht. Vielleicht im kleinen Kreis so mal eine WhatsApp-Gruppe mit 5 Leuten oder so, so ein Unternehmerstammtisch. Aber das, was wir auf dieser Scale gemacht haben, das gab es ja nicht. Und das wurde, und jedes gute Produkt wurde kopiert. Das heißt, über die Jahre gab es natürlich immer weitere WhatsApp-Gruppen und dies, das. Natürlich alles so kostenlose Gruppen, wo ich sage, okay, nicht umsonst haben wir auch diesen Filter angeboten, mit den Leuten zu reden, eine Gebühr zu verlangen, dass man das auch ernst nimmt, in die Calls geht und so weiter. Das sei mal dahingestellt, ob die anderen jetzt wirklich so sinnvoll das aufgebaut hatten. Aber im Endeffekt war es trotzdem so, dass das ganze Konstrukt natürlich auch irgendwie kopiert wurde. Und ich glaube auch, dass halt das Thema FBA sich im Markt komplett auch verändert hat. Also der ganze Hype, der damals entstanden ist, was ich auch gut finde persönlich, dass dieser Hype vorbei ist, weil jetzt Amazon eigentlich wieder mehr Spaß macht, weil die ganzen unseriösen Händler, die, keine Ahnung, also die Margen kaputt gemacht haben, weg sind. Aber trotzdem hat sich auch das Sinnbild von FBA ein bisschen verändert und die Leute, die jetzt wirklich auch bei uns in der Gruppe sein möchten, im Vergleich zu vielleicht früher noch, wo ja das Ganze auch so ein bisschen Goldgräberstimmung war. Und diese Gesamtheit an Änderungen hat es einfach gebraucht, um zu sagen, okay, nach, wie du gesagt hast, nach 4, 5 Jahren ist so ein Lebenszyklus eines Unternehmens oder eines Produktes vielleicht einfach so ein bisschen durchgelaufen. Das ist bei FBA-Produkten genauso. Also du kannst auch nicht ein Produkt online nehmen und das 4 Jahre online lassen. Das wird nicht funktionieren in den meisten Fällen, außer du hast ein krasses Patent. Dementsprechend war es einfach Zeit, mal komplett Abrissbirne und dann neu aufbauen, beziehungsweise ja, umbauen.
Aber im Endeffekt, du hast schon gesagt, also der Markt verändert sich halt. Ich meine, für uns war es auch so, wir hatten halt damals, waren Leute, die mit Amazon FBA starten wollten, waren noch in der Gold-Community. So, da waren aber auch schon welche drin, die, sagen wir mal, 19.000 Euro Umsatz machen und noch nicht den Sprung in Platin gemacht haben. Das sind auch zwei komplett verschiedene Probleme, mit denen diese Menschen zu kämpfen haben. Die einen müssen noch ein Produkt finden und die anderen verkaufen schon und haben halt die Probleme eines aktiven Sellers mit dem, sag ich mal, Account-Management, Nachbestellen etc. Und so ist es halt auch, dass wir halt gelernt haben, dass halt im Endeffekt jemand, der ein erstes Produkt haben möchte, wenn wir den einfach nur in so eine Community reinwerfen, sagen, hier sind ein paar Videos, jetzt mach mal, dass das halt nicht funktioniert.
Für manche, so, und dann, aber nur für die sehr Proaktiven, die sich alles selbst nehmen, ja.
Aber für die allerwenigsten, sagen wir mal so. Und wir hatten halt wirklich das Gefühl, da sind viele Leute, die pimmeln so vor sich hin und die kriegen es halt leider einfach nicht hin und die bräuchten eigentlich ein bisschen intensivere Unterstützung. So, und so ist dann damals halt der Fast Track entstanden. So ist dann irgendwann das Starterprogramm draus geworden. Und das ist halt auch ein bisschen manchmal der Marktsituation geschuldet. Also wir hatten halt schon viele in der Community, die noch nicht verkauft haben. Und für die haben wir ein neues, besseres Produkt gemacht. Und die Nachfrage war halt groß zu den Zeiten. Also viele wollten starten. So, das ist jetzt anders. Und im Grunde ist es auch immer so ein bisschen der Wechsel aus, mal brauchen die Anfänger ein bisschen mehr Unterstützung, mal ist Mastermind mehr der Fokus. Im Endeffekt, der Markt verändert sich und darauf muss man halt reagieren und flexibel bleiben. So, und das gehört halt auch einfach dazu. Also man muss auch mal irgendwie das Unternehmen ein bisschen formen und merken, okay, das war jetzt nicht die perfekte Richtung. Und dann halt sagen, gut, war jetzt so, jetzt geht's wieder weiter. Also ich finde, solange man flexibel bleibt und weiterhin den Markt beobachtet und auch dann reagiert, das gehört halt dazu. Also ich meine, beim FBA-Seller sind auch nicht immer 10 von 10 Produkten Cash-Cows, beziehungsweise kommen super an. Da muss man auch mal was machen, was halt nicht funktioniert hat. Daraus lernt man und man macht es besser.
Ja, das ist, glaube ich, das normale Spiel als Unternehmer oder auch eines Unternehmens, dass man konstant weiterentwickeln muss und einfach gucken muss, wie tickt der Markt, wie tickt die Zielgruppe. Aber auch, das finde ich, ja genau, das haben wir auch gelernt, nicht nur bei jedem Zuruf etwas zu ändern, sondern auch mal selbst zu überlegen, okay, was wollen wir eigentlich bauen? Warum wollen wir das bauen? Also was ist unser Why hinter dem Unternehmen? Und nicht nur einfach alles so zu formen, wie es vielleicht 1, 2 Kunden dann möchten, weil die irgendwas geändert haben wollen, sind immer die lautesten, aber vielleicht sind auch super viele zufrieden. Und gleichzeitig aber auch, wie ich gesagt habe, als Unternehmer versucht man ja auch irgendwie was zu schaffen, was man gut findet, worauf man stolz ist, was man auch erschafft, um Leuten Value zu geben. Und deswegen mal wirklich aus unserer Perspektive auch zu denken, mal ganz abgesehen davon, was wir als Feedback bekommen, was wollen wir eigentlich bauen? Was ist unsere Langzeitvision mit AMZ Hackers? Was wollen wir da mit erschaffen? Und das mal komplett auch wieder mehr mit reinzubringen.
Genau, also meistens ist es halt auch so, dass einfach negative Kritik lauter ist als die positive Kritik, weil man denkt immer, es sind ein paar Leute am Meckern und dann denkt man, alle sind unzufrieden. Gleichzeitig, wir haben gerade mit allen Hackern 1-zu-1-Calls, um einmal zu fragen, hey, habt ihr das neue Konzept verstanden? Und auch jeden nochmal persönlich kennenzulernen, dass wir nochmal besser wissen, wer wirklich alles in der Community ist, weil eine Zeit lang waren es zu viele, um die alle persönlich zu kennen. Und dann halt jedem auch nochmal so einen kleinen Rat mitzugeben, zu fragen, hey, gibt es irgendein Thema, wo du gern Feedback zu möchtest? Und ganz ehrlich, in eigentlich allen 1-zu-1-Calls sagen alle, die Änderungen sind so geil, ich finde das mega, dass ihr das geändert habt, das macht viel mehr Sinn, ich fühle mich viel besser abgeholt, jetzt weiß ich auch genau, in welchem Level ich bin und was meine Probleme sind, ich habe da einen Ansprechpartner für. Also das Feedback, wenn man direkt mit jemandem redet, ist halt super. Nur, also das kann man sich jetzt auch mal selber irgendwie mitnehmen. Also irgendwie die Leute, die zufrieden sind, die machen einfach, die setzen einfach um, holen sich, was sie brauchen und werden erfolgreich. Und die anderen Leute, die meckern. Statt zu versuchen, mal irgendwie was umzusetzen und erfolgreich zu werden. Also da lässt sich schon manchmal ein bisschen ein Muster erkennen.
Ja, das stimmt.
Genau, ja. Und jetzt wird's bald losgehen mit unserem neuen Level-System. Beziehungsweise in AMZ Hackers haben wir das schon umgesetzt. Aber das wird auch Teil...
Das erklären wir in der ersten Folge, würde ich sagen.
...vom neuen Podcast. Wollen wir den Namen schon nennen?
Ja, drop ihn mal.
Also, der neue Podcast wird den Titel der Gameplan Podcast haben, den Titel haben, den Namen haben. Warum? Im Endeffekt ist es so, bei AMZ Hackers gibt es nicht mehr Gold, Platin, Diamant, Rubin, Smaragd, Saphir, Lapis Lazuli und Obsidian, sondern es gibt jetzt nur noch Level 1, Level 2, Level 3 innerhalb von AMZ Hackers. Da wird alles nachgegliedert, die Gruppen, die Live-Calls, und zukünftig auch die Themen in unserem Podcast. Und das Ganze funktioniert ja so ein bisschen Gamification-mäßig, also von Level zu Level. Das ist die Journey, die man bei AMZ Hackers machen kann. Und wir verwenden auch häufig im Alltag so diese Frage, wenn wir was machen, okay, was ist denn jetzt der Gameplan? Was machen wir jetzt? Und dann haben wir irgendwann gesagt, okay, Gameplan ist irgendwie ein geiler Name, passt zum neuen Level-System und werden dann über diverse Gameplan-Möglichkeiten reden im neuen Podcast. Wir werden vielleicht die Folgen auch so ein bisschen sortieren nach Level 1, 2, 3. Vielleicht hat mal eine Folge alle drei Level drin. Aber auf jeden Fall werden wir dieses Level-Konzept auch durch den neuen Podcast durchziehen. Und den Podcast wird es auch als Videoversion geben. Auch jetzt die letzte Folge der Bestseller-Show. Wenn ihr die gerade auf Spotify hört, könnt ihr gerne mal auf YouTube vorbeigucken, auf dem Channel Marc Staller und Chris Hömmerich. Oder nur Marc und Chris, ich weiß gar nicht, wie er jetzt heißt. Da wird es auch die Videoversion geben. Und die nächste Folge wird dann sein, die erste Folge des Gameplan-Podcasts.
Ja, hört uns zu, wie wir das Game spielen. Wir würden uns freuen, wenn ihr mitspielt. Dementsprechend, ja, seid gespannt. Ich denke mal, in der nächsten Folge werden wir dann mal ganz genau erklären, was der Gameplan eigentlich ist, wie die Struktur ist und was ihr erwarten könnt.
Gut, in diesem Sinne, danke für 198 Folgen Bestseller-Show. Ja. Marc und ich gehen für 3 Tage in Rente und dann startet der Gameplan-Podcast. Ich freue mich drauf.
Eine neue Ära startet.
Alles klar.
Freunde. Let's go.
Danke fürs Zuhören. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao, ciao.